Mitten im Wald, an einem ruhigen See, steht ein ganz besonderes Haus. Und das ist meine geheime Podcast-Station, Haus am See. Ich bin Annette Fleischer und ich lade mir Menschen ein, die mich persönlich interessieren, die mich inspirieren und von denen ich lernen kann. Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid und euch für eine neue Folge Haus am See entschieden habt. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle und wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich kurz den Partner der Sendung vorstellen. Das ist die Druckerei aus Bayern, Printservice Steib, die sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein legt. Und so habe ich die auch kennengelernt. Ich habe öfter schon mit denen zusammengearbeitet. Das hat mir gut gefallen. Allerdings sind auch die heute in einer äußerst schwierigen Situation und ich befürchte, dass es das letzte Mal war, dass sie mich unterstützen können. Wir werden es sehen. Ich habe vorhin mit dem Geschäftsführer telefoniert und die Stimmung ist natürlich äußerst angespannt, denn alle Großaufträge der Kunden, er hat besonders Online-Versandhäuser als Kunden, wurden abgesagt und storniert und können auch von seiner Seite aus gar nicht mehr durchgeführt werden, weil der deutsche Markt kein Papier mehr hat. Deutschland ist zwar europaweit die Nummer 1 in der Papier- und Zellstoffherstellung, aber ihr wisst ja selbst, wie der Run auf Zellstoff in den letzten Tagen und Wochen war. Und die Asiaten sind natürlich auch wahnsinnig schnell gewesen, den europäischen Markt leer zu kaufen. Und so stehen wir so gerade ein bisschen ohne Papier da. Aber ich bete wirklich für alle Unternehmer und Selbstständige, dass es irgendwie für alle machbar ist und Alternativen gibt, dass wir nicht alles um die Ohren geschmissen bekommen. Und jetzt zu meinem Gast. Kleiner Themensprung, aber auch in der Materie wichtig. Ich habe eine Wissenschaftlerin aus Berlin eingeladen. Sie ist Fachfrau für Migrations- und Kindheitsforschung sowie Religionspädagogik. Ich habe sie auf einem Tag der offenen Tür in der Berliner Moschee Adar as-Salam kennengelernt. Ja, da treibe ich mich auch rum. Mich interessieren nämlich Menschen, die mutig und offenherzig unsere Gesellschaft ausfüllen, und bin über neue Erfahrungen mit anderen Religionen, die ich nicht kenne, mit deren Lebensphilosophien und gelebten Alltag, sehr dankbar. Ich mag diese Inspiration einfach, weil sie mich bisher in meinem Weltbild und in meiner Offenheit unglaublich bereichert haben. Ich habe dieses Gespräch schon Ende 2019 aufgezeichnet mit der Ausstrahlung, aber gewartet, da die erziehungswissenschaftliche Studie meines Gastes erst jetzt im März, April beim Springer Verlag erschienen ist. Und ich wollte das ganz sinnvoll verknüpfen. Natürlich beschäftigen wir uns heute mit dem Grippevirus, mit den Entscheidungen im Alltag und den weltweit wirtschaftlichen Konsequenzen. Unser ganzes Leben ist sozusagen auf den Kopf gestellt und nichts, aber auch gar nichts ist so wie vorher. Vielleicht ist es aber genau jetzt total hilfreich und sinnvoll, dass wir uns Gedanken machen über unsere Spiritualität, über unsere Religiosität und unseren Glauben und das, was uns ganz tief im Innern, in unseren Bildern über das Leben und unsere Werte zusammenhält. Deswegen denke ich, dass jetzt der richtige Moment ist, um dieses Gespräch euch zu zeigen und zu geben. Heute also mein Gast, Frau Dr. Ibtisam Ramadan.
Es riecht so gut.
Also ich meine, wir haben ja am Telefon einmal schon kurz darüber gesprochen, kennen Sie eigentlich Brandenburg? Und dann meinten Sie so, naja, geht so, ne?
Ja, es geht so ein paar Ecken, aber jetzt nicht so umfassend.
Also hier waren Sie noch nicht?
Nein, hier war ich noch nicht. Ich habe was verpasst.
Ja, okay. Und das ist das Haus, in dem wir jetzt frühstücken werden.
Ach, das ist ja nett. Danke. Ja, sehr schön. Hier lässt sich's leben.
Oder? Ja. Super schön. Wollen wir reingehen?
Ja, gerne.
Ist ein bisschen kalt, ne?
Ach, mir ist immer noch warm.
Ja.
Ein einsames so. Häuschen.
Hoppala. Wie sieht denn Ihr Frühstück normalerweise aus zu Hause?
Ach, unterschiedlich. Meistens Brot und ein bisschen Käse dazu. Die Kinder essen gerne vegetarische Wurst. Mhm.
Aber sie sind jetzt keine...
Aber ein Sonntagsfrühstück sieht bei uns auch schon ein bisschen anders aus.
Ja?
Am Sonntag gibt es meistens Teigtaschen.
So, dann machen wir mal... Ach so, das, was sie machen könnten, wäre vielleicht Brot schneiden. Das würde ich ihnen mal überlassen. Sie können sich hier auch auf den Schneideplatz setzen. Das machen wir hier. Also ich hab ja ein bisschen vorgefühlt, ne?
Ja.
Ich wollte nämlich unbedingt mal, weil es sieht so wie sie ihr Kopftuch tragen, ne? Das sieht so perfekt gelegt aus.
Okay.
Können Sie mir das mal zeigen, wie das funktioniert?
Okay. Ja, ich habe tatsächlich ein Tuch dabei. Soll ich das jetzt rausholen?
Ja.
Gut, dann
sehr gerne. Ich mache nur parallel das Ei und dann würde ich das gerne mal ausprobieren.
Okay, gut.
Wie lange tragen Sie jetzt schon Kopftuch?
Seit fast 10 Jahren. Ich bin jetzt 34.
Und warum kam die Entscheidung dann? Also Sie hätten es ja auch nicht machen müssen, ne? Oder gab es so einen Wendepunkt im Leben? Sie sagten so, nee, das möchte ich jetzt als Statement.
Ja, also ich habe mich ja da in einer anderen Lebensphase befunden. Ich hatte ja auch noch keine Kinder. Ich war am Studieren. Ich habe alleine in Bielefeld gelebt. Ja, so die Frage mit dem Kopftuch, die unterscheidet sich ja dann in verschiedenen Lebensphasen. Also ich hatte jetzt damals, sage ich mal, als 24-Jährige ganz anders geantwortet, als ich heute antworte. Und für mich steht immer die Frage, die ich mir da stelle, ist die Legitimität nach dem Kopftuch oder nach dem Warum des Kopftuchs dann auch zu fragen. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Und und das drückt ja eine Nicht-Norm aus.
Wenn man es in Frage stellt oder wenn man fragt, meinen Sie jetzt?
Wenn man fragt. Mhm. Mhm. Also eine Norm ist beispielsweise, dass Sie als Frau eine Hose tragen. Jetzt stellen Sie sich vor, vielleicht auch ein Mann würde Sie fragen, warum tragen Sie denn eine Hose?
Ja, genau. Seit wann tragen Sie eine Hose? Oder... Warum
oder
tragen
warum
Sie nicht einen Rock,
tragen
ne?
Sie eine Hose? Warum denn nicht?
Ja,
also dann
stimmt.
Würden Sie in eine Defensivrolle geraten,
ja,
sich irgendwie verteidigen zu müssen für Ihre Kleidungsart? Und diese Defensivrolle, die möchte ich ehrlich gesagt für mich manchmal nicht mehr so ganz annehmen. Und daher frage ich dann immer, welche Relevanz hat das?
Ja.
Oder welche Rolle spielt das? Welche Bedeutung hat das Kopftuch oder welche hat es nicht? Mhm. Und wenn ich auch bedenke, in der Zeit, bevor ich Kopftuch trage, wurde ich auch häufig gefragt, wenn ich mich als Muslimin bekannt habe, warum ich kein Kopftuch trage. Und
würde ich einfach in meinem Leben einfach mal genau wissen, wie wird das gebunden. Als ich in Indien war zum Beispiel, hat mich total interessiert, wie man so ein Sari bindet. Ne? Das sind 8 Meter Länge Stoff. Und als ich mir diese 8 Meter gekauft habe, ich dachte so, das ist einfach nur so ein Teil, so ein kurzes. Und die sagten, nein, 8 Meter brauchen sie. 8 Meter Stoff? Ja. Und dann bindest du das sozusagen um deinen Körper, dann machst du damit ja die also den Überschlag nach vorne und gleichzeitig auch hinten nochmal so eine Befestigung. Das war mir gar nicht klar, dass so viel Stoff notwendig ist, um natürlich auch die Form und den Halt zu geben. Das fand ich ja Wahnsinn.
Ja.
Und das hat mich sehr beeindruckt, dass wir einfach so viele Dinge gar nicht wissen. Ne? Wir sehen immer irgendwas und wissen gar nicht, wie fühlt sich das an, wenn man das anzieht. Oder sehen Sie das jetzt als...
Also
Sie denken schon eine Ecke weiter?
Denke, es könnte zu Kontroversen führen. Also beispielsweise könnte ich mir vorstellen, sowas mit einem Schlagwort wie... Islamisierung von, weiß ich nicht was.
Also nein, alleine. Frau Ramelda, Sie denken viel zu viel nach. Machen Sie sich keine Gedanken, bitte.
Soll ich Ihnen das umwinden?
Ja, wir machen das jetzt. Das ist doch scheißegal, was Sie da draußen denken. Muss man die Herdplatte ein bisschen niedriger machen. So. Also,
naja.
Wie bereiten Sie denn das Haar vor? Bleibt es?
Also, meistens mache ich einen Zopf nach hinten, damit die
Aber Haare. Aber so,
genau.
Oder als Dödel hinten rum.
Ihre Haare sind nicht so lang, da wird es
ja?
nachher nicht okay. sichtbar
Dann,
sein.
Das ist dieses
Untertuch.
Untertuch?
Genau. Ja, es sieht ja so ein bisschen so aus wie so ein Piratentuch. Wenn man es alleine
Ja?
So, und hier dieses Weinrot, ich dachte, das passt ganz gut.
Und es ist jetzt der, ach so, Sie haben, ah ja, das wird drüber.
Hm.
Das fühlt sich schon mal sehr geschützt an, finde ich.
Ja, es ist relativ fest.
Ach so, das ist so ein Tuch habe ich auch.
Also das ist mehrere, eigentlich ein ganz normaler
Schal. Ich kann ganz normalen Schal.
Genau, nehmen. Ja.
Alles klar, okay. Gut, sowas habe ich auch zu Hause. Dann... Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Also rechts ist kürzer als links, ja?
Ja, aber das kann jeder. Also ich finde das jetzt so ein bisschen, wie ich meins gefunden ja. habe.
Mhm.
So, wir müssen nochmal betonen, Sie machen das freiwillig.
Ich mache das
aus
freiwillig.
Aus eigenen Stücken heraus.
Frau Dr. Ramadan, ich mache alles freiwillig.
Also ich sage nicht, dass ich das jetzt so lesen würde, sonst würde ich es ja nicht machen. Ich sage, es gibt einen bestimmten Diskurs und in diesem Diskurs wäre es, das ist abgegangen, wäre solch eine Schlagzeile mit einem Islamisierungsvorwurf
ja.
nicht allzu abwegig.
Ja.
So, fertig.
Danke.
Wollen Sie mal in den Spiegel gucken?
Ja, ich guck mal in den Spiegel. Ah ja. Ja.
Und, wie finden Sie es?
Ja. Ich finde es total angenehm, muss ich ehrlich sagen, dass der Kopf so beschützt ist. Also das hat was ganz beschütztes, warmes und man ist so ein bisschen bei sich. Kann das sein? Ist das so ein Effekt?
Ja, jeder nimmt das ja so ein bisschen anders wahr, aber auf jeden Fall sind ja auch die Haare irgendwo mit bedeckt und dadurch ja auch vor allem im Sommer oder auch im tiefen Winter auch geschützt.
Mhm. Gerade auch im Sommer. Also es hat ja auch was ganz Praktisches, ne? Muss man auch dazu sagen.
Ja, es hat auch einen praktischen Nutzen.
Ne? Toll. Vielen Dank. Das fühlt sich gut an.
Also ich persönlich bin ja so ein pragmatischer Mensch. Ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass ich mir die Haare nicht machen muss.
Ja, weil die Alternative ist, man muss sich die Haare machen, dass ich, glaube ich, 80% meines Lebens mit Zopf rumrenne, weil mir nichts anderes einfällt. Oder man einfach denkt so, was soll ich jetzt machen? Wenn man mal irgendwie ausgeht, dann dreht man sich die Haare ein, dann hält das eine halbe Stunde und bei mir fällt jede Locke wieder raus. Also das hat auch alles, bringt auch alles nichts. Mensch, jetzt mache ich erstmal unser Rührei. Fertig.
Soll ich irgendwie helfen? Ich habe mich jetzt einfach schon platziert.
Nee, Sie bleiben da sitzen und genießen Ihren Tee. Ach so, brauchen Sie Zucker?
Nein, ich brauche keinen Zucker.
Nee, stimmt, Sie hatten ja gesagt, kein Zucker.
Man will ja selber, ich sag mal, wir leben ja nicht im luftleeren Raum.
Ja.
Und man ja, versucht ja vielleicht selber ein wenig zu vermeiden, bestimmte ja, so in bestimmte Kategorien untergeordnet zu werden oder denen zugeordnet zu werden und das so starr zu halten.
Ja.
Also man bemüht sich ja doch auch darum, ganzheitlicher als Mensch irgendwo wahrgenommen zu werden. Mhm. Auch wenn man ein Kopftuch trägt. Oder vielleicht gerade, wenn man ein Kopftuch trägt.
Also
dass man nicht ausschließlich auf die religiöse Zugehörigkeit dann auch beschränkt wird, sondern einfach als Kind seiner Zeit auch wahrgenommen wird.
Ja.
Ja. Und wenn man ein Kopftuch trägt, dann sind es die Erfahrungen, wenn sie angesprochen werden und als allererstes gefragt werden, ob sie überhaupt Deutsch sprechen, obwohl sie hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Mhm. Und wenn man in diesen Kategorien denken möchte, sie Deutsch sind und aber derart erstmal angesprochen werden, dann sind das schon ja, Erfahrungen, die sie prägen.
Ja. Sie sind ja in Berlin geboren.
Ja.
Mhm. Sie sind spezialisiert auf Migrations- und Kinderforschung.
Ich habe im Bereich der frühen Kindheit promoviert, im Elementarbereich. Es bezieht sich auf Kindheitsforschung. Ich analysiere die religiöse Differenz in der frühen Kindheit. Ich habe einen Fallvergleich angestellt. Und möchte diese Zugehörigkeitsdimension der religiösen Zugehörigkeit als eigenständige analytische Kategorie innerhalb der Kindheitsforschung etablieren. Mhm. Weil man kennt das, dass Kinder Unterscheidungen machen in Bezug auf Geschlecht. Sie lernen ja schon sehr, sehr früh, ich bin ein Junge und du bist ein Mädchen. Mhm. Und dies und jenes tragen Mädchen, das und das ist für jung. Oder auch die national-ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit steht ja auch teilweise in vielen Kindertagesstätten im Fokus. Dieses, ich bin türkisch und du bist, du bist bosnisch oder du bist arabisch oder du bist deutsch. Und diese Zugehörigkeitsdimension, die national-ethnisch-kulturelle und die Gender Kategorie, die sind schon etabliert innerhalb der Kindheitsforschung und die religiöse als eigenständige eben noch nicht allzu stark ausgebreitet. Und da möchte ich gerne mit meiner Arbeit einen Beitrag leisten.
Jetzt haben Sie ja viele Jahre eine Kindertageseinrichtung auch beobachtet. Also auch die Einrichtung und auch die Eltern, also die Familien dazu. Oder wie kann man sich das vorstellen, wie so eine
Die Beobachtungsphase, das sind eigentlich relativ kurze Zeiträume. Ich habe ereigniszentrierte Beobachtungen durchgeführt, habe Beobachtungsprotokolle erstellt in den verschiedenen Einrichtungen. Und diese Beobachtungsprotokolle und Interviews habe ich gemacht, auch leitfadengestützte Interviews, größtenteils mit dem Personal der Einrichtung und mit einigen Eltern. Aber die Einrichtung als Institution stand bei mir im Vordergrund. Deswegen auch einmal das Experteninterview mit der Leitung und den Erzieher oder Erzieherinnen. Und dieses Datenmaterial habe ich dann ausgewertet. Und dann habe ich zwei Einrichtungen gehabt. Eine islamische Einrichtung und eine evangelische Einrichtung. Und ich habe diese beiden Einrichtungen entlang des Umgangs mit der religiösen Differenzlinie miteinander verglichen.
Und jetzt sind das ja beides Einrichtungen gewesen, wo ein religiöser Hintergrund war. Was wäre denn jetzt gewesen? Oder haben Sie einen Einblick in eine Einrichtung, wo gar kein religiöser Hintergrund ist, sondern das einfach ein ganz normaler Kindergarten? Ich frage Sie deshalb, ja, weil ich bin selbst ohne eine religiöse Zugehörigkeit groß geworden. Meine Großeltern waren noch evangelisch und katholisch. Die sind aber alle nach und nach aus der Kirche ausgetreten. Und damals in der DDR war das kein Thema, in der Kirche zu sein. Es gab nur diese Möglichkeit, Kirche. Es gab ganz wenige, die eine andere Religion für sich als Hafen gesehen haben. Und ich bin eben auch so groß geworden. Und jetzt heute merke ich, dass ich so auf der Suche bin nach etwas Übergeordneterem, ja? Etwas, was so ein bisschen Halt gibt und so eine Zuflucht, sage ich mal im weitesten Sinne, aber auch so ein Verständnis für die Gesamtheit. Verstehe ich Sie richtig, dass der religiöse Hintergrund jetzt in einer Kindertageseinrichtung, also Kita-Ebene, so Kleinkinder, nicht so wichtig ist, um ein Kleinkind zu begleiten in das Leben, was dann auf ihn zukommt?
Na, jeder definiert ja wichtig für sich anders. Also ich kann ja nicht sagen, mir ist eine religiöse Erziehung oder Religion oder die Vermittlung religiösen Wissens für meine Kinder bedeutend und wichtig. Und deswegen muss es jedem wichtig sein. Also jeder setzt ja andere Schwerpunkte und andere Prioritäten. Mhm. Aber ich kann ja vielleicht sagen, dass eine bestimmte Struktur vorhanden sein sollte für die, und dass das den meisten Kindern hilft im Alltag, in dieser, auch bei gruppendynamischen Prozessen auch besser klarzukommen und sich vielleicht besser zu orientieren. Aber dann gibt es wieder diese Laissez-faire-Ansätze, die den Kindern sehr viele Freiheiten und sehr viel Freiraum und sehr, sehr viel Freispiel auch lassen. Das muss irgendwie jeder für sich selber entscheiden und das auch nach der Persönlichkeit des Kindes da am Abwägen. Mhm. Aber das Bedürfnis und der Bedarf, der ist schon auf einer strukturellen Ebene auch aufzugreifen, meiner Ansicht nach. Also wenn ich merke, oh, jetzt gibt es ganz schön viele Eltern, die sich vegan ernähren und die auch beispielsweise jetzt eine vegane Ernährung für ihre Kinder bevorzugen, dann muss ich als, neutraler Staat die Rahmenbedingungen dafür auch schaffen und sagen, es muss beispielsweise jetzt in jeder Ortschaft so und so viele Kindertagesstätten geben. Es muss jetzt nicht getrennt sein. Oder in dem und dem Prozentanteil an Kindertagesstätten muss vegane Ernährung angeboten werden. Mhm. Beispielsweise. Also wenn man das jetzt auf Religion überträgt, wenn ich sage, es gibt Eltern, die eine religiöse Bildung oder eine religiöse Grunderziehung oder bestimmte religiöse Vorstellungen haben, die sie ihren Kindern vermittelt haben möchten, dann sollte das natürlich aufgegriffen werden.
Mhm. Ich glaube,
und in der Kindertagesstättenlandschaft, das ist ja die Besonderheit, dass in freier Trägerschaft relativ viele Kindertagesstätten in kirchlicher Hand sind. Mhm, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Es gibt relativ viele evangelische und katholische Kindertagesstätten. Das ist historisch bedingt und, ich sag mal, gewachsen. Und seit einigen Jahren oder Jahrzehnten haben sich ja ebenfalls islamische, in Anführungsstrichen, Kindertagesstätten, viele sind ja nach außen hin interkulturell und nicht offiziell islamisch, aber sie haben islamische Elemente im Alltag, wie beispielsweise dann ein Bittgebet. Neben diesen religiösen, in Anführungsstrichen, evangelischen und katholischen Kindertagesstätten gibt es, und es wird auch jüdische Kindertagesstätten geben, gibt es mittlerweile ebenfalls islamische Kindertagesstätten. Mhm. Und es soll ja auch jetzt in Berlin eine 3-Religion-Kita eröffnet werden, aber so ein Bedarf auch schon, zu erkennen und das auch auszuhandeln. Also wie sorge ich beispielsweise dafür, dass sich das nicht separiert?
Ja, genau.
Dass das auch, dass
also das ist
vielleicht
mutig.
In kommunalen Einrichtungen ebenfalls religiöse Elemente mit integriere, um zu zeigen, auch in einer kommunalen Kita ist die religiöse Zugehörigkeit eures Kindes respektiert. Mhm. Es gibt da Möglichkeiten des Aufgriffs und der Auseinandersetzung. Und um halt dieses Separate zu vermeiden und im Aushandlungsprozess, im Kontakt, im Gespräch und im Dialog zu bleiben.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachfragen. Ihre Arbeit hat ja genau das am Ende untersucht, ne? Was ist so Ihr Ergebnis, wo Sie auch sagen, das ist meine Erkenntnis, das ist mein Ergebnis und das würde am Ende guttun? Das wäre jetzt also eine Maßnahme, das müsste gemacht werden und das würde auch greifen und funktionieren, weil da einfach ein hoher Bedarf ist. Was ist so die Erkenntnis für jetzt jedermann da draußen?
Ich habe mehrere Ergebnisse. Ich habe über 20 Ergebnisse dargestellt. Das sind solche Sachen wie aber so einen, ich habe eher so ein, weil es ja, ich sag mal jetzt, weil es ja Grundlagenforschung ist, habe ich so einen Ist-Zustand abgebildet. Mhm. Und jetzt keine direkten Handlungsanleitungen, wie es am besten hätte sein müssen oder sein sollte. Ich habe beispielsweise in einer Ergebnisdarstellung, da resümiere ich, dass die islamische Kindertagesstätte, die ist aber relativ, das ist eine kleine Kindertagesstätte, klar, wie gesagt, durch die strukturell unterschiedlichen Bedingungen eine Elterninitiativ-Kita, die nicht so viele Möglichkeiten hat wie eine Einrichtung, die von der Kirche finanziert wird oder mitfinanziert wird. Und das ist eine kleine Einrichtung und da sind zur Zeit meiner Beobachtung und meiner Interviews waren da ausschließlich muslimische Kinder. Also ich sag mal religiös in Anführungsstrichen. Homogen zusammengesetzt. Die hatten aber Projekte wie das Religionsprojekt, das sie da mit den Kindern, das hatte ich auch beobachtet, die sind da mit den Kindern beispielsweise in den buddhistischen Tempel gegangen oder die sind mit den Kindern in die Kirche gegangen und mit den Kindern in die Moschee gegangen und die haben mit den Kindern über Religion und über deren religiöse Zugehörigkeit gesprochen. Hm. Also ich hatte auch mal einen Morgenkreis beobachtet, da fragte dann die Leiterin, woher wisst ihr eigentlich, dass ihr Muslime seid? Die Kinder, das ist eine sehr komplexe Frage.
Ja, total.
Und dann entstand halt ein Gespräch, ein sehr spannendes Gespräch. Und also jedenfalls hatte ich dann resümiert in der islamischen Kindertagesstätte, die religiöse Homogenität führt dazu, sich mit religiöser Differenz und Zugehörigkeit auseinanderzusetzen, während in der evangelischen Kindertagesstätte, und wir hatten ja eben auch gesagt, dass es einen enormen Kita-Platzmangel gibt und die Kita-Plätze, die da sind, die werden natürlich auch genutzt und dass die evangelische Kindertagesstätte, die hat einen hohen Anteil an muslimischen Kindern und eine multireligiös zusammengesetzte Kindergartengruppe und dort wird eher religiöse Zugehörigkeit im Kindergartenalltag also es wird nicht in der Form aufgegriffen, dass drüber gesprochen wird. Mhm. Also es wird nicht so würde stark denn, thematisiert. Hm. Würden Sie denn Ihr Kind in einer muslimischen Kindertagesstätte anmelden?
Ja, also ich glaube, wenn das Umfeld stimmt. Mir ist es wichtig, dass die Kinder irgendwie einen Raum haben, wo sie spielen können, wo sie auch gefördert werden, also mit ihren Fähigkeiten, die sie haben. Und das ist ja völlig wurscht, woher das Kind kommt und was ist. Also die Fähigkeiten und der Bedarf eines Kindes ist bei jedem gleich. Also das ist ja egal, woher der kommt und was die Familienprägung ist oder so, das finde ich total unerheblich in dem Alter. Also das heißt, es muss ein Grünflächen da sein, ist so meine Vision, ja. Es muss genügend Grünfläche da sein, es muss was zum Klettern da sein, zum Spielen, zum Austoben, also Aktivität muss gefördert werden. Die Fingerfertigkeiten, also vom Basteln bis hin zum Gestalten, auch das Musikalische. Und ich bin ein großer Freund von generell von Weltmusik. Und ich finde, das ist wichtig, dass auch im Kindesalter verschiedene Lieder und auch verschiedene Rhythmen und Melodien gehört werden. Ja, wenn ich nur eine Sache höre, das ist ja nicht die Welt. Und es gibt so viele Kulturen und Länder, die unglaublich schöne Musik machen mit tollen Instrumenten. Das finde ich für Kinder viel schöner als irgendwie so eine dusselige elektronische Musik, die wir uns hier anhören. Also das ist ja nichts, was ich jetzt meinem Kind geben würde. Deswegen finde ich zum Beispiel also Einrichtungen oder Institutionen, wo ganz viele Kulturen zusammenkommen, viel interessanter als nur so ein homogenes Konzept. Das finde ich für Kinder, finde ich das viel interessanter, weil es so diese Vielfältigkeit auch zeigt. Und meines Erachtens nach kommt dann eine ganze Menge an Selbstverständlichkeit, dass es eben diese vielen Facetten gibt. Mm. Es gibt ja so einen Morgenkreis.
Ja.
Aber gibt es auch sowas bei Ihnen wie ein Morgengebet, ein Tischgebet oder sowas?
Mhm. Ja, mit den Tischgebeten. Das versuche ich doch schon immer zu praktizieren. Also die kennen das ja im Alltag. Es ist ja manchmal, sind sie einfach nur froh, wenn die Kinder ruhig am Tisch sitzen. Und essen. Aber wir haben es auch eine ganze Zeit lang so gemacht, dass die Sprüche aus der Kita mit nach Hause genommen haben und wir das praktiziert haben. Und dann einfach als, ich sag mal, islamische Komponente oder muslimische Komponente, dann die Bismillah, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, die Formel, die verwendet wird, um der profanen Handlung einen spirituellen Bezug zu verleihen und um dadurch einen Beginn zu markieren. Also es heißt dann Bismillah und das bedeutet mit oder im Namen Gottes.
Hm. Aber meinen Sie jetzt mit profaner Handlung einfach ein gemeinsames Essen?
Genau.
Zum Beispiel? Ah, okay. Ja.
Und
Und ich weiß aber nicht, wie ist das bei Ihnen? Es findet zum Beispiel so eine einfache Segnung der Speise auch statt, zum Beispiel? Oder?
Ja, aber die kann ja auch alleine dadurch, dass ich Gottes Namen erwähne, vor dem Essen schon stattfinden. Also durch mich selber.
Ah, okay.
Mhm. Also ich brauche jetzt dafür keine geistige Person, die mein Essen segnet.
Nee, klar. Aber so in Form von einem Tischgebet meine ich das jetzt. Oder ein Gedanke, sagen wir mal so.
Ja, das kann man eigentlich vor jeder Handlung, um ihr diesen spirituellen Bezug zu verleihen, kann man das ja anwenden.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also das kann man ja auch vorm Schlafengehen machen. Oder
was
manchmal
machen Sie
ist
vorm Schlafengehen?
Vom Schlafengehen?
Also ich meine jetzt nicht im Ablauf, sondern im religiösen Sinne. Gibt es etwas, was für Sie so ein ganz persönliches Ritual ist, was Sie mit Gott verbindet, was Sie am Ende des Tages machen?
Also es gibt spezielle standardisierte Gebete für sehr, sehr viele Anlässe. Man kann aber auch ein eigenes Gebet sprechen, eigene Bedürfnisse formulieren. In der islamischen Kindertagesstätte hatten die beispielsweise vor dem Schlafengehen das Bittgebet. Übersetzt heißt es, O Allah, in deinem Namen sterbe ich und lebe ich.
Hm.
Also das war das Gebet in der Kita vor dem Einschlafen.
Ja.
Ein sehr komplexes Gebet, wie ich finde.
Was ist aus Ihrer Sicht die Seele?
Aus meiner Sicht die Seele? Die Seele aus meiner Sicht, ich würde sagen, ein Zusammenschluss meines Geistes, meines Bewusstseins, meines Wesens in Kombination mit grundlegenden Charakterzügen, zentralen Charakterzügen meiner eigenen Person.
Hm. Und was passiert mit der nach dem Tod? Wo geht das hin?
Ich bin ja keine Theologin. Ja, je nachdem, woran man glaubt.
Woran glauben Sie denn? Zum Beispiel jetzt.
Ich glaube daran, dass meine Seele zu demjenigen, der sie erschaffen hat, zurückkehren wird.
Sie geht wieder zurück?
Genau.
Also es geht nichts verloren. Dementsprechend kann keine Seele verloren gehen auf der Welt, oder? Wenn sie zum Schöpfer zurückgeht und er sie alle, nimmt er dann jede Seele, auch egal wie der Mensch so war im Leben, wieder auf?
Ich glaube an einen barmherzigen Gott. An einen gerechten Schöpfer. Und ehrlich gesagt, die Gedanken, was jetzt mit den anderen ist oder sein wird, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu egoistisch, also da bin ich einfach mit mir selbst.
Sagen Sie es doch so, es ist Ihnen egal.
Nein, es ist mir nicht egal. Es ist mir,
nein.
Es ist mir nicht egal in dem Sinne, dass es mir gleichgültig ist, aber ich sag mal, ich mische mich da nicht in Bereiche ein, die Freiheit des anderen betreffen, weil auch religiöse Differenz und religiöse Andersartigkeit auf dieser Welt Gott gewollt ist. Und ich möchte niemanden und jeder, und Gott also hat ja jeden verschieden erschaffen, jeden überzeugen ja andere Sachen. Mich haben ja vor 10 Jahren selbst, ich bin eine einzige Person, mich haben vor 10 Jahren auch andere Sachen überzeugt, als das, was mich heute überzeugt. Und daher...
Also ich muss noch mal ganz kurz auf Ihre Aussage zurückkommen, dass Gott es oder der Schöpfer es so gewollt hat, dass es so eine Verschiedenartigkeit der Menschen auch gibt. Das heißt, dass die auch eine verschiedene Glaubensrichtung oder dass es einfach viele Götter gibt. Ist das so? Also lässt ein Gott immer alle anderen Götter auch zu?
Ich bin auch überzeugt davon, dass diese Pluralität... ich sag mal, Gott gewollt ist. Und daher empfinde ich jetzt keinen Auftrag, irgendjemanden von meiner Einstellung über oder von meiner religiösen Einstellung überzeugen zu müssen. Oder gar zu missionieren. Ich glaube ja auch an einen jüngsten Tag. Ich glaube an eine Zeit im Grab und ich glaube an die Ewigkeit und wie soll ich es bezeichnen, an, ich sag mal, an einen paradiesischen Zustand.
Oder was hat Spiritualität mit Religion zu tun? Also es gibt ja unglaublich viele Fragen heutzutage. Was ist so der Sinn des Lebens? Ich weiß gar nicht, ob Sie sich den auch mal gestellt haben. Was ist so der Sinn Ihres Lebens?
Ja, klar, ich denke, das...
Ich weiß nicht, ich stelle mir die Frage nämlich auch und ich frage mich selber, stelle ich mir die eigentlich nur, weil ich keine religiöse Zugehörigkeit gefunden habe bisher? Oder stellt man sich die, weil man sich die sowieso irgendwann mal im Leben stellt? Also der Sinn des Lebens und vor allen Dingen meine Lebensaufgabe. So das in der Kombination, meine ich.
Ja, das hängt ja sehr von der eigenen Lebensbetrachtungsweise ab. Das ist ja in verschiedenen Lebensphasen auch wieder unterschiedlich. Und der Sinn des Lebens, nee, das ist die Frage, stellen sich auch viele religiöse Menschen. Aber ich finde die Frage auch nicht, also sie impliziert ja nicht, dass man keinen Sinn im Leben hat, sondern dass man in der einer, vielleicht nochmal in einer Bewusstseinsphase ist, sich seinen Sinn des Lebens ja ins Gedächtnis rufen zu wollen oder mit den derzeit aktuellen Herausforderungen, denen man dann unterworfen ist, im Einklang zu bringen.
Also ist eigentlich ein natürlicher Prozess.
Ja, natürlich würde ich auch nicht sagen, weil ich ja dann irgendwie wieder jedem, ja, jedem auferlegen würde, sich diese Frage stellen zu müssen. Aber es wird sicherlich Menschen geben, für die diese Frage nicht relevant ist.
Ich kenne auch solche Leute, die sich diese Frage noch nie in ihrem Leben gestellt haben. Dann denke ich mir, okay, vielleicht leben die auch einfacher und leichter und machen sich nicht so viele Gedanken darüber. Gestalte ich mein Leben hier sinnvoll oder nicht und was gehört dazu? Vielleicht ist es einfacher, nicht so viel nachzudenken.
Kommt drauf an, wie man Nachdenken definiert. Also ich finde eigentlich das Nachdenken und das Reflektieren dessen, wie ich mein Leben gestalte, das hilft mir zu einer besseren Lebensführung, weil ich ja dann Musterverhaltensweisen und Musterhandlungsweisen aus meiner eigenen Lebenswelt herauskristallisiere. Und wenn ich dieses Muster, erstmal, wenn mir dieses Muster, das ich fortwährend an den Tag lege, wenn mir das bewusst wird, dann erst kann ich ja bestimmte Dinge, die mir missfallen, ändern. Also ich betreibe ja dann die Ursachenforschung. Und so würde ich mich ja in einem Rädchen drehen, wie ein Hamster. Nur ich selber. Ich will nicht von irgendjemand anders sprechen. Und würde mich wundern, dass ich ständig, ich sag mal, die gleichen Probleme vielleicht zu bewältigen habe. Und vielleicht einfach nur in Grün.
Und man kommt nicht weiter.
Und dann würde ich mir vielleicht die Frage stellen, warum werde ich immer wieder damit konfrontiert? Was habe ich noch nicht gelernt, was ich vielleicht hätte daraus lernen müssen?
Mit welchen Lebensfragen beschäftigen Sie sich jetzt aktuell?
Aktuell... Ja, ich habe jetzt die Promotion abgeschlossen. Ja, da beschäftige ich mich schon mit der Frage, wie es beruflich bei mir weitergeht. Wie ich das auch mit meiner Rolle vielleicht als Mutter vereinbaren können werde.
Haben Sie denn so ein berufliches Ziel, was Sie jetzt anstreben?
Ich möchte doch das Thema, was ich aufgegriffen habe, weiter vertiefen. Ich möchte gerne einen Forschungsantrag vielleicht verfassen und mal die Fühler ausbreiten und gucken oder wer da Interesse hätte, das zu unterstützen.
Und sind Sie da den Weg schon gegangen? Also sind Sie schon an den Stellen dran, wo man sozusagen eine Stelle oder einen Auftrag oder so bekommen kann? Wo müsste man sich hinwenden? Was wäre dann so Ihre Anlaufstelle mit dem, was Sie können?
Naja, Forschungsinstitute, Universitäten. Ja. arbeite gerne textbasiert, ich schreibe auch gerne, vielleicht auch Verlage. Ja, da bin ich gerade in so einer Findungsphase. Und
Sie haben ja ein pädagogisches Studium auch gemacht.
Ja.
Ne? Haben Sie mal daran gedacht, als Lehrende sozusagen vor den Kindern oder vor den Menschen zu oder mit den Menschen so zu arbeiten?
Ja, also wenn sich das ergibt, dann würde ich das schon auch gerne machen. Als Lehrende vor Kindern. Es ist ja in Berlin mit Kopftuch schwierig durch das Neutralitätsgesetz. Mhm. Und ich habe mich auch
tatsächlich... Also wenn Sie jetzt eine super Stelle kriegen könnten, ne? Und dann kommt die Ansage, ja, wissen Sie, Frau Rammer, dann sehr gerne, aber wie würden Sie sich dann entscheiden? Was würden Sie machen?
Das würde ich abhängig machen von der Stelle.
Ja, wenn die richtig, richtig gut ist. Also das ist so, wo Sie sagen, oh Mann, mein Herz geht auf, das wäre genau meine Arbeit. Würden Sie so einen Kompromiss eingehen, dass man Ihnen sozusagen diktiert, wie Sie zu erscheinen haben?
Diktiert. Würden Sie es machen?
Ich habe ein hohes Stolzpotenzial. Ich würde es nicht machen.
Okay. Vor 5 Jahren hätte ich ja auch noch gesagt, ich würde es nicht machen. Heute muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es derzeit nicht. Ich sag mal vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Haben Sie schon probiert? Also standen Sie schon mal in so einer Situation?
Ja. Es war nach dem Studium. Da hatte ich mich als Dozentin beworben. Da wurde ich auch eingeladen. Und dann hat mich die Leiterin dieser Institution, sage ich jetzt mal, gefragt, ob ich auch bereit wäre, das Kopftuch für die Arbeit abzunehmen.
Und wie haben Sie dann reagiert?
Nein.
Aha.
Aber das ist mittlerweile, das ist jetzt 6 Jahre her. Also ich habe ja gesagt, vor 5, 6 Jahren hätte ich noch anders reagiert.
Okay.
Und heute weiß ich es gerade noch nicht so ganz genau. Wobei es auch immer, also ich kenne auch welche, die auch mit Kopftuch an Universitäten arbeiten. Es gibt auch immer, ich sag mal, Andersdenkende. Und ja, und ich sag mal, die Einschränkung der religiösen Freiheit eines Menschen ist ja ein Verlust für alle. Und da fände ich es schade, wenn mir ohne zu wissen, wie ich reagieren würde, fände ich es schade, wenn mir diese Bedingung auferlegt wird. Und diese Bedingung, wenn ich sie dann vollziehen sollte, diese Handlung, wenn das als eine Art von Fortschritt gewertet werden würde. Weil im Grunde genommen, für mein Gegenüber ist es dann, meine Freiheit ist eingeschränkt worden. Aber es ist auch ein Schaden für seine.
Oder was bedeutet für Sie Freiheit?
Ich finde, es ist ein abstraktes Phänomen, ein wertvolles Gut. Und ich finde es wichtig, immer wieder über Freiheiten und Einschränkungen von Freiheiten zu sprechen. Also auch beispielsweise die Stichwort Massenüberwachung. Also wie frei können wir alle überhaupt noch sein? Und das ist ein Wesensmerkmal einer Demokratie, oder sollte es sein, über bestimmte Entwicklung oder über demokratische Grundlagen, und Freiheit gehört dazu, zu debattieren und inwieweit sie gefährdet sind. Mhm. Und wie schmeckt der?
Der schmeckt hervorragend.
Ach, schmeckt der Ihnen?
Also, lieber Stefan, lieber Tim, das ist ein richtiger Kuchen. Das, was ich letztens gemacht habe, das war ein netter Versuch.
Ehrlich gesagt, der war ein bisschen zu lange im Backofen.
Nee. Ich habe mir gedacht, der schmeckt köstlich. So schokoladig. Und mit den Nüssen da drin ist ja super.
Ja, ehrlich gesagt, das war die Idee von meinem Sohn. Der mag das, was zum Kauen zu haben da drin.
Ja, wirklich.
Und deswegen.
Ich esse das jetzt auch mit der Hand. Ich habe jetzt gerade mit der Gabel probiert. Mmh, toll. Vielen Dank für den Genuss.
Also ich hätte gerne ein leichtes Lebensgefühl.
Finden Sie das?
Aber sicherlich gibt es vielerlei Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die, ich sag mal, mir Sorgen machen. Sorgen ist jetzt auch wieder schon so ein Wort. Irgendwie jetzt werde ich vielleicht als besorgter Bürger. Und also dieses Sorgen und Besorgtsein,
das ist ja auch schon wieder so. Ich nehme das Wort auch ganz gerne und ich kombiniere dazu immer noch Sorgen. Sorgenvolle Gedanken, sage ich es immer. Mhm. Worüber machen Sie sich Sorgen? Oder was geht Ihnen da durch den Kopf? Was meinen Sie ganz genau?
Mhm. Ja, ich mache mir Sorgen über den Verlust, der Meinungsfreiheit, über die Einsätze der Bundesregierung im Ausland, die militärischen Einsätze. Das macht mir Sorgen. Kennen Sie 1984 von George Orwell?
Nee.
Er zeichnet da, ich glaube, wann hat er es geschrieben? Ich glaube, in den 1960er Jahren. Mhm. Und da zeichnet er eine Zukunft, die total überwacht ist. Und ja, jegliche Kritik am System ist dann nicht mehr gestattet. Mhm. Also in 1984. Mhm. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder in so einer Welt leben. Und ich selber möchte nicht in so einer Welt leben.
Mhm. Was ist das Wichtigste, was die Kinder brauchen heute?
Ich denke, es ist wichtig, den Kindern eine bestimmte Diskussionskultur nahezubringen, ihnen auch weiß zu machen, dass Demokratie nichts Naturgegebenes ist. Es muss immer wieder neu erarbeitet werden, neu ausgehandelt werden, immer wieder reflektiert werden.
Wo ist zum Beispiel so dieses Menschliche, also ich meine dieses ganz, ganz Menschliche, sowas wie Liebe.
Ja, dann müsste man Liebe vielleicht auch definieren. Also was ist dann Liebe? Also für mich ist beispielsweise Respekt da eigentlich, das trifft es für mich eher. Also meinem Kind zu vermitteln, du hast andere seines Menschen oder auch Tiere oder auch Pflanzen zu respektieren oder auch Nahrung. Hm. Aber genauso kannst du auch Respekt einfordern für dich selbst. Das ist, sind quasi zwei Seiten der gleichen Medaille. Mhm. Und du hast, also du musst niemanden oder du musst dein Gegenüber nicht lieben, um ihn zu respektieren. Also Liebe ist ja schon etwas, ich sag mal, Exklusives.
Mhm. Wie würden Sie denn Liebe definieren?
Liebe würde
oder
ich
zu wem, so? Zu wem oder zu was empfinden Sie Liebe? Welche Art auch immer.
Also ich empfinde Liebe jetzt auf Mitmenschen bezogen, meinen Freunden gegenüber. Hm. Und mit meinen Freunden meine ich auch Familienmitgliedern, mit denen man befreundet sein kann. Hm. Und ich denke, das ist meinen Freunden auch sehr bewusst, dass sie eine große Liebe von mir genießen. Also ich liebe sie nicht, weil sie was machen, sondern für die Person, der Mensch, der Charakter, der sie sind. Mhm. Und das ist für mich schon auch ja, exklusiv, ja. Mhm. Und ich finde es auch ein bisschen zu... Also ist es nicht zu viel verlangt? Sind die Ansprüche nicht viel zu hoch, dass jedem Menschen gegenüber empfinden zu müssen?
Die Liebe?
Ja. Also ich kann ja einen Menschen lieben als Gottesgeschöpf, als gleichwertiges Gottesgeschöpf oder ein Tier lieben, aber man hat ja trotzdem Prioritäten. Klar. Man hat ja trotzdem in einer Gesellschaft auch verschiedene Gemeinschaften. Und diese Gemeinschaften, sei es auch nur ein Familienverband, die erfüllen ja bestimmte Zwecke. Und dann mit dieser Freiheit der Kinder, da habe ich irgendwie, ja, das, also diese Vorstellung, diese Idealvorstellung, Kinder sind frei und sie sind diesen Zwängen noch nicht. Ich meine, Kinder gehen heute relativ früh in die Kita, das ist eine Institution, da sind auch bestimmte Zwänge und denen müssen sie sich auch relativ früh dann auch schon anpassen. Und dann sind sie ja auch noch von den Entscheidungen der Erwachsenen, die sie umgeben, abhängig. Also ganz banale Sachen. Ein Kind kann ja nicht alleine entscheiden, was es tragen möchte.
Ja.
Ein Einjähriges. Ja. Ist ja da davon abhängig, dass sie entscheiden, was sie für das Kind ja schon mal kaufen und was nicht.
Ja.
Und dann fängt ja diese Institutionalisierung der Kindheit ja relativ früh heute an. Nicht nur heute, es gab auch andere historische Phasen, in denen es relativ früh begonnen hat, aber schreitet ja dann fort, dann kommen ja die Kinder in die Schule, da geht's ja weiter. Und ja, freie Kindheit, also irgendwie unter freier Kindheit dieses Bild dann zu haben, Kind irgendwie auf der Wiese und Rennen und Sonnenschein. Und also das
fühlt sich das fern an? Ich sehe es Ihnen an.
Es fühlt ja. sich nicht ganz realitätsgetreu. Hm.
Also ich komme nochmal zurück zu der Frage, was wir unseren Kindern mitgeben können. Wir hatten gesagt, dass also Demokratie ist nicht selbstverständlich und dass man eben in Diskussion bleiben sollte, aufgrund, weil eben jeder auch anders ist.
Dass ich denke, dass eigentlich nicht nur für dieses Land, aber dass ich generell denke, dass eine kapitalismuskritische Herangehensweise notwendig ist, um das Verständnis des Lebens nochmal zu reflektieren.
Hm. Wie haben Sie sich gefühlt? Hier Mitten im Wald.
Hier fühle ich mich gut. Ich finde das Haus auch sehr schön. Es ist sehr ruhig hier. Ich wäre gern öfter hier.
Es ist wirklich sehr ruhig. Meinen Sie, Sie wären gerne öfter hier wegen der Ruhe? Wegen der Stille?
Ja, aber einfach auch wegen der guten Luft.
Ja, das ist wirklich das Totschlagargument. Also neben der Aussicht. Toll. Ich bedanke mich sehr. Die Nadeln mache ich hier rein, ja?
Ja, bitte.
Ist das so ein Schieber?
Nee, das kann man oben aufklappen.
Ah ja, super.
Ja, also die Brownies von Äbtisam waren so lecker, dass ich sagen muss, es waren die besten Brownies, die ich je gegessen habe. Und es war wirklich ein tolles Gespräch. Es war für mich wahnsinnig beruhigend, vielleicht für euch auch. Ihr habt es gemerkt, es war ein ganz anderes Tempo. Denn vor mir saß eine interessante, intelligente Frau, die mir gezeigt hat, wie Vorsicht, Zuhören, Natürlichkeit, Bescheidenheit, Tiefgang und Liebe aussehen können. Ich habe viel gelernt. Unter anderem, wie sinnvoll es sein kann, die religiösen Zugehörigkeiten in Form von Ritualen, Bräuchen und Gesprächen schon für die Kinder erlebbar zu machen. Und wenn ich mir überlege, dass wir heute zu Hause sind und uns den ganzen Tag um unsere Kinder kümmern, weil keine Betreuung extern verfügbar ist, dann ist es vielleicht wirklich ganz wichtig für uns, mal ein paar Gedanken zu investieren, welche Rituale können wir machen. Rituale, die uns zu einem, es kann ein Gott sein, es kann eine Religion sein, aber es kann auch die Natur sein, Mutter Natur. Oder etwas, was uns alle verbindet und was uns ein Urvertrauen und uns eine Stabilität, besonders jetzt in diesen Krisenzeiten, gibt. Und in meiner Welt ist es die Natur, weil sie ist derjenige oder der Faktor, der beständig ist, der uns uneingeschränkt aufnimmt, aber uns auch gleichzeitig in die Schranken weist, wenn wir uns einfach nicht natürlich bewegen. Und besonders für Kinder, glaube ich, ist das ein ganz großer Wissensschatz, das Wissen der Natur und der Zusammenhänge. Das andere kleine Geschenk, was ich heute bekommen habe, war tatsächlich einmal zu lernen, wie man ein Kopftuch anlegt im Islam und wie sich das anfühlt, wenn man eine Zeit lang mit einem geschützten und verdeckten Kopf spricht, lebt, isst. Das fand ich sehr interessant. Im ersten Moment war es schon ungewohnt und im nächsten Moment auch sehr beschützt. Und das macht es für mich viel, viel leichter zu verstehen, warum andere sich anders kleiden oder anpassen und warum andere anders sind. Und das ist auch gut so, denn das bereichert uns ungemein. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Zeit, in der wir jetzt stecken, das gut ist, dass wir uns auch mit den Mitmenschen einer anderen Religion auseinandersetzen. Denn jeder hat für sich seine Erfahrung gemacht und auch Krisenerfahrung gemacht. Und vielleicht können wir voneinander lernen. Wenn euch meine Podcast-Sendung gefällt und ihr euch bei mir aufgehoben fühlt, dann abonniert mich gerne, teilt mich auch gerne mit euren Freunden und schickt eine Bewertung ab. Das hilft mir auch. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch eure Gedanken und Fragen oder Anregungen per Mail schicken an mail@hausamsee-podcast.de. Auf meiner Internetseite gibt es noch einige Informationen mehr zur Podcast-Sendung zu mir und zu meinen Gästen unter hausamsee-podcast.de. So, und jetzt bitte passt auf euch auf, seid achtsam und vorsichtig mit allen anderen und nutzt die Zeit, um euch umzuorientieren, um Altes loszulassen und um euch auszuruhen für alles, was danach kommt. Ich freue mich, wenn wir im Gespräch bleiben und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.